Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Januar 1993.
Wie man vielleicht vermuten könnte, ist nach der Berichterstattung in den bürgerlichen Medien von heute, ist unser Hauptschwerpunkt nicht die Reise von Honecker nach Chile, wo er vermutlich jetzt schon angekommen ist. Es soll ihm gegönnt sein, dass er jetzt in Chile ist. Besser ist es auf jeden Fall, dass die Bourgeoisie kein Verfahren über ihn abhalten kann. Ich bin damit einverstanden, dass er dort in Chile angekommen ist, obwohl die Linke einige offene Rechnungen mit Honecker hat, die er dort meinte, halt ein sozialistisches Gebilde in der DDR gegründet zu haben. Das wird für die Linke sicherlich noch einige an Aufarbeitungszeit geben, um die Lage dort zu klären. Unser Schwerpunkt ist heute die Situation am Golf, also die Situation im Irak und in den Nachbarstaaten. Deswegen haben wir dort mehrere Beiträge zusammen. Anfangen wollen wir also die Hauptbeiträge mit der Auseinandersetzung um den Solidarpakt in der BRD und welche Folgen das für die kommende Tarifbewegung hat. Ein zweiter Beitrag in gewisser Weise damit im Zusammenhang beschäftigt sich mit den Auswirkungen jetzt der sogenannten Gesundheitsreform. Es wird dort ein Interview geben mit einem Arzt vom Bund der demokratischen Ärzte. Und dann?
Ja, wie schon erwähnt, hat die USA gestern erneut den Irak mit Flugzeugen angegriffen. Das wird begründet mit Grenzverletzungen. Karam Keller, Politologe in Hamburg, spricht jedoch von suggerierten Provokationen, nämlich die USA sucht einen Grund, militärisch zuzuschlagen. Morgen, somit zum nächsten Thema, morgen findet in der Türkei zum dritten Mal der Prozess gegen den freien Mitarbeiter von Radio Dreieckland, Stefan Waldberg, statt. Heute gab es in Frankfurt eine Kundgebung für die Freilassung von Stefan, dazu ein Live-Telefonat mit Frankfurt. Und wir bleiben beim Thema Türkei. Vor einiger Zeit berichteten wir über die Verhaftung der Bremerhavener Lehrerin Gönül Baki in Istanbul. Heute im Info der aktuelle Stand ihrer Situation.
Und noch ein Beitrag aus der Region, und zwar die Fortsetzung eines Interviews mit einem Vertreter der kurdischen Partei HEP aus der Türkei. Den ersten Teil haben wir schon beim letzten Mal gesendet. Diesmal wird es gehen über die Politik der Türkei in Kurdistan selber. Und zum Schluss über die aktuelle Diskussion, jetzt die Vereinbarung von gestern zwischen CDU und FDP über die Einsätze der Bundeswehr in weltweit. Dort wollen wir einen kleinen Rückblick versuchen, wie die Diskussion um die sogenannten Out-of-Area-Einsätze begonnen hat und wie sie sich entwickelt hat.
Zuvor aber die Kurzmeldung.
Demonstrationen gegen Rassenhass in Straßburg. Mehr als 70 deutsche und französische Organisationen rufen für den kommenden Sonntag zu einer Demonstration gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit auf der Rheinbrücke zwischen Straßburg und Kiel auf. Dem Aufruf haben sich unter anderem der DGB, die CDU, die SPD, die Grünen, die FDP und die PDS sowie verschiedene Bürgerinitiativen und der Verein der Verfolgten des Naziregimes angeschlossen. Auf französischer Seite gehören ebenfalls Bürgerinitiativen, Parteien und Gewerkschaften zu den Veranstaltern der Demonstration. Am Sonntagnachmittag sollen sich die Demonstranten in Kehl und Straßburg treffen und zur Europabrücke ziehen. Dort soll dann um 16 Uhr eine gemeinsame Kundgebung stattfinden.
Somalia. Wie sehr der UNO-Einsatz in Somalia das verkündete Ziel nach Befriedung und Hilfe bei der Hungerkatastrophe verfehlt, zeigt auch das Beispiel der Auswirkungen der Lebensmittelhilfeleistungen auf die somalische Bäuerinnen. Der Preis für Reis ist in Mogadischu weltweit der niedrigste. Ein Kilo Reis kostet weniger als eine Zigarette und so kauft die Bevölkerung Reis. Niemand will den teuren Mais, den die Bäuerinnen traditionell anbauen. Diese sind gezwungen, sich schnell und von ihren traditionellen Anbautraditionen zu lösen. Anstelle von Grundnahrungsmitteln wie Mais, Sorghum oder Bohnen wird zunehmend Gemüse angebaut, für das in der Hauptstadt Mogadischu mit ihrem großen Anteil an Ausländerinnen ein attraktiver Markt existiert. Diese Anpassung an die neue, aber vielleicht auch schnell wieder vorübergehende Situation ist nicht ungefährlich. So reichen die Kapazitäten der Bewässerungsanlagen einerseits gar nicht aus, um von der Subsistenzwirtschaft auf eine marktorientierte Landwirtschaft umzusteigen. Andererseits müssen die Bauern, die Bäuerinnen früher oder später ohne Hilfslieferungen auskommen, um sich dann aber selbst ernähren zu können. Müssen sie weiterhin einen beträchtlichen Anteil an Grundnahrungsmitteln anbauen. So entwickeln sich die Lebensmittellieferung und die Anreize zur Rückkehr der somalischen Bäuerinnen auf ihr Land zu einem Teufelskreislauf und bestärken die Forderung. Lösungen für ein Land wie Somalia können nur mit Absprache der Betroffenen und der einheimischen Clanführer getroffen werden. Daran bestand und besteht von Seiten der UNO kein Interesse. Denn ein verdienstvoller Militäreinsatz passt jedem Großmachtpolitiker in den Kram. Dabei jedoch erinnert zu werden, dass damit keinesfalls die Welt in Ordnung gebracht wird, ist unangenehm. Schließlich ist die Frage, ob der Militäreinsatz als Ersatz für Entwicklung auf Dauer zu haben ist, oder aber ob es gelingt, das Elend und die Not schnell wieder in Vergessenheit geraten zu lassen.
Säuberungen in Serbiens Medien. In den staatlichen Medien Serbiens finden nach einem Bericht der Zeitung Borba derzeit massive Säuberungsaktionen statt. Von der Entlassung seien Journalisten betroffen, die es ablehnten, sich in den Dienst der regierungstreuen Propaganda zu stellen. Mindestens 100 der bekanntesten Belgrader Fernsehjournalisten, die sich geweigert hatten, die offiziellen Aufrufe von Staatspräsident Milosevic und dem Vorsitzenden der faschistisch-monarchistischen radikalen Partei Schechel zu verbreiten, wurden nach Borba in Zwangsurlaub geschickt, was einer Entlassung gleichkomme. Weiteren 70 Mitarbeitern des Fernsehens von Novi Sad in der Provinz Vojvodina sowie 50 Reportern von Radio Belgrad sei dasselbe Schicksal widerfahren. Ein kleines Beispiel in Sachen objektive Berichterstattung. Heute wurde im Bundesrat das Jawort zur aktualisierten Fassung der sogenannten technischen Anleitung Müllverbrennung gegeben. Da sehr viele der Müllverbrennung kritisch gegenüberstehen, erfinden die Befürworter erstmals Begriffe wie thermische Vorbehandlung oder Thermorecycling. Ein Schachzug, der allerdings immer noch recht durchsichtig ist, weshalb ein zweiter nötig ist. Die Befürworter, die an ihrer Spitze Umweltminister Töpfer bedienen sich für entsprechende Ärzte, denn die genießen noch ein höheres Ansehen in der Bevölkerung als die Politiker und Politikerinnen selbst. Konkret in Sachen Müllverbrennung: rechtzeitig vor der heute anstehenden Bundesratsentscheidung veröffentlichte die Bundesärztekammer eine Stellungnahme, nach der wörtlich jetzt keine gesundheitlichen Risiken im Zusammenhang mit Müllverbrennung, Zitat Ende, feststellbar sei, so der Präsident der Ärztlichen Standesvereinigung. Interessant nun, dass hierauf vehemente Kritik aus seinen eigenen Reihen laut wurde. Vertreter mehrerer Landesärztekammern bezeichneten das Gutachten als nicht sachkundig. Sämtliche Untersuchungen der letzten 5 Jahre seien komplett ignoriert worden. Verschiedene Landesverbände fordern den Rücktritt ihres Bundesvorstandes Filma. Diese Auseinandersetzung innerhalb der Reihen der Ärztekammer wird heute in den Tageszeitungen verschwiegen. Heute steht nur noch zu lesen, dass, Zitat, die Bundesärztekammer keine medizinischen Bedenken gegen die Bemühungen Töpfers in Sachen thermischer Abfallbehandlung vorbringe.
Menschenfreundliche, familiengerechte Abschiebungen, Das sind die Pläne der schleswig-holsteinischen Justizministerin. Familien sollen künftig zentral in einer familiengerechten Vollzugsanstalt auf ihre Abschiebung warten. Mit Mauerdurchbrüchen wird die Justizarrestanstalt Rendsburg umgebaut, sodass zusätzliche Bäder und Kochmöglichkeiten ein menschenwürdiges Warten auf die Abschiebung ermöglichen. Bislang mussten Familien diese Zeit getrennt überbrücken. Wer kann bei so viel Humanität noch gegen die hiesige Asylpolitik protestieren?
Der Tarifverträge in der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie sind gestern in Magdeburg nach 2,5-stündiger Dauer ohne Ergebnis vertagt worden. Das teilte der IG Metall-Verhandlungsführer Peters im Anschluss der Presse mit. Von den Revisionsverhandlungen, bei denen die Arbeitgeber weniger als die zunächst vereinbarten 26% Lohnerhöhung zum 1. April aushandeln wollen, sind 60.000 Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt, knapp 400.000 in den neuen Bundesländern gesamt betroffen. Die Unternehmer hätten einen neuen Tarifvertrag vorgeschlagen, sagte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber. Er solle seine Gültigkeit von einem Jahr haben und beinhaltet, nach Worten des Verhandlungsführers, eine Lohnsteigerung um 9% in diesem Jahr. IG Metall-Verhandlungsführer Peters lehnte den Vorschlag ab. Die Gewerkschaft bat weiter auf den vor 2 Jahren für Sachsen-Anhalt abgeschlossenen Stufenplan. Darin war vereinbart worden, die Löhne der Metaller bis 1994 auf 100% des Westniveaus anzuheben. Dem Plan zufolge wird vom 1. April diesen Jahres eine Einkommenserhöhung um 26% fällig. Schon seit Wochen fordert Gesamtmetall als Zustimmungsbedingung für den Solidarpakt die Veränderung der abgeschlossenen Tarifverträge in den Osttarifgebieten. Neben dem, Zitat, scharfen konjunkturellen Abschwung, Zitat Ende von Neckar BDI, Vorsitzender erblicken die Profiteure der Deindustrialisierungspolitik in der Ex-DDR in den dort von ihnen geschaffenen Strukturproblemen jetzt den Grund, um weiter zuzulangen. Zitat: Höchste Priorität besitzt daher ohne Zweifel die Aufgabe, den weiteren Einbruch der Industrie in Ostdeutschland zu stoppen, so Till Necker. Und weiter, Zitat: Ein enormes Hindernis bildet die Lohnentwicklung. Noch so gut gemeinte staatliche Förderprogramme bleiben ohne Erfolg, wenn es nicht gelingt, die Lohnlawine abzubremsen. Sein Kollege vom Bund der Arbeitgeber Murmann assistierte ihm, Zitat, langfristige Tarifverträge müssen revidiert werden, wenn die Existenz der Unternehmen bedroht ist. Öffnungsklauseln müssen vereinbart werden, um in Not geratenen Betrieben ein begrenztes und befristetes Unterschreiten der tarifvertraglichen Vereinbarung zu ermöglichen. Soweit Murmann. Finanzminister Weigel nennt ganz in diesem Sinne als Ziel der Solidarpaktgespräche einen Abgleich zwischen Unternehmen, die eine Selbstverpflichtung auf Aufstockung ihrer Investitionen geben sollen, und Arbeitnehmern, die bereit sein sollen, Zitat, ihren Lohnforderungen in den nächsten 3 Jahren auf einen Inflationsausgleich zu beschränken, Zitat Ende, damit Produktivitätszuwächse für den Aufbau Ost zur Verfügung gestellt werden können. Der IG Metall-Vorstand hat beschlossen, eine Revision der Stufenregelung Ost abzulehnen, weil es sozial belastend und wirtschaftlich nicht hilfreich sei. Ebenso abgelehnt wird eine Revision der Arbeitszeitregelung im Westen. Zitat, die Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung im West unterstreicht die Notwendigkeit vereinbarter Arbeitszeitverkürzungen, nicht ihre Vertagung. So der IG Metall-Vorstand. Gleichzeitig spricht er sich aber auch für erforderliche Mobilisierungsmaßnahmen aus, als sei er sich des abgeschlossenen Vertrages nicht sicher. Das Handelsblatt sieht unterdessen bereits einen funktionierenden Solidarpakt im Tarifabschluss Stahl, der mit einem Volumen von knapp 3,3% und einer Laufzeit von 18 Monaten bedeutet, dass hier die Arbeitnehmer real und netto einen deutlichen Einkommensverlust hinnehmen müssen. Den Differenzierungsversuchen der Kapitalistung unter der Losung, Verteidigung einheitlicher Tarife entgegenzutreten, dürfte sich als kurzatmig erweisen. Gleiche Tarife wirken bereits seit längerem äußerst verschieden. Das bisherige Tarifsystem gerät in Gefahr, von verschiedenen Seiten zermahlen zu werden. Gewerkschaftliche Tarifpolitik kann das Nettoeinkommen von Arbeitnehmerhaushalten nur noch zum Teil sichern. Familienverhältnisse, ob mit oder ohne Wohneigentum, ob in drei Schicht- oder Normalarbeitszeit, all das hat große Bedeutung. Ebenso die staatlichen Lohnabzugs- und Transferpolitik wie Steuern, Sozialversicherungen, Arbeitsmarktausgaben, die die Gewerkschaften zu beeinflussen, für kaum würdig halten. In der sogenannten östlichen Tariflandschaft findet anscheinend eine Tarifflucht mit breitester Billigung statt. Es muss also Reproduktionsmöglichkeiten und politischen Überlegungen von nicht wenigen geben, die so etwas in Kauf nehmen können. Die Flächentarife, arbeitszeitmäßig durch die Flexibilisierung ohnehin, aber auch lohnmäßig, sind bereits reichlich zerklüftet. Die IG Metall Bayern erklärte die Existenz flächendeckender Tarifverträge für gefährdet. Allein im IG Metall-Bezirk Bayern existieren 250 abweichende betriebliche Entlohnungssysteme, von denen 70% der Beschäftigten erfasst sind. Eine Neufassung von Tarifgrundsätzen wird nötig. Erforderlich scheinen Festlegungen in den Tarifen, die zu gleichartigen sozialen Lebenslagen führen. Die Art des Wirtschaftens zum Beispiel, das Maß an Selbstbestimmung im Arbeitsprozess, könnte dabei Berücksichtigung finden. Die ÖTV hat auf ihrem Gewerkschaftstag beschlossen, dass Tarifpolitik sowohl die unterschiedlichen Interessen, Bedürfnissen und Lebensvorstellungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch die unterschiedlichen Arbeitssituationen und Bedingungen vor Ort berücksichtigen müsse. Es müssen zentrale Mindeststandards und Rahmenvereinbarungen geben, die dezentrale Konkretisierung zuließen. Aber eine solche Politik wäre nicht zu verwechseln mit dem von den Kapitalisten geforderten Öffnungsklauseln. Die großen Konzerne, etwa wie Opel in Eisenach mit seinen neuen Produktionsanlagen und alten Löhnen oder VW mit Nichtaufnahme des Werkes Mosel in den Haustarif, haben sich derartige Abschläge bereits verschafft. Ein Unterschneiden des Tarifs hier und der Verweis auf die Konkurrenz würde für die Belegschaften den Fall ins Bodenlose ermöglichen. Zumal der Vergleich international ausfiele und tschechische und polnische Stundenlöhne den Maßstab bildeten. Es wird nicht einfach sein, in den kommenden Tarifverhandlungen gegen die zunehmenden Differenzierungen entsprechend zu reagieren. Wie dem auch sei. Heute beginnen für Berlin und Brandenburg die Revisionsgespräche. Hier hat schon der IG Metall-Bezirksleiter Wagner bekräftigt, dass die Gewerkschaften darauf beharren würden, dass die geltenden Verträge eingehalten werden. Noch geben sich die Gewerkschaftsvertreter kämpferisch, aber wir werden sehen, wie sich das verhält, wenn es wirklich drauf ankommt. Unangenehm ist uns in Erinnerung noch der Streik der ÖTV vom vergangenen Jahr, wo der ÖTV-Vorstand letztendlich sich gegen eine breite Mobilisierung von den Betrieben her gewendet hat, mit den bekannten Folgen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Januar 1993.
In der letzten Runde der Gesundheitsreform 1989 wurden Versicherte und Patienten jährlich mit über rund 7 Milliarden Mark belastet. Kurzfristig konnten zwar die Beiträge zu den Krankenkassen gesenkt werden, aber das war keine Reform des Gesundheitswesens. Im Jahr 92 ist wieder ein riesiges Finanzloch entstanden, das mit dem neuen Gesundheitsstrukturgesetz gestopft werden soll. Die Kassenpatienten, also Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, werden wieder kräftig zur Kasse gebeten. Am Telefon haben wir jemand vom Verein der demokratischen Ärzte in Frankfurt. Herr Beck, wie werden versicherte Patienten mit diesen Sparmaßnahmen belastet? Was hat sich mit dem neuen Gesetz geändert?
Bei diesem neuen sogenannten Strukturgesetz werden die Versicherten, aber eigentlich genau genommen nur die krank gewordenen Versicherten, mit zusätzlich 2,3 Milliarden Mark belastet, im Gegensatz zu, so wie schon wie Sie es schon gesagt haben, vorher bei Blüm mit 7,5 Milliarden. Also die kommen aber jetzt nochmal hinzu. Deshalb nur die krank gewordenen, weil das sozusagen Strafgebühren sind, Zuzahlungen bei Arzneimitteln, bei Heil- und Hilfsmitteln im Krankenhaus und so weiter. Das trifft nicht die noch gesunden Versicherten. Und ich sagte eine sogenannte Reform, eine sogenannte Strukturreform, weil ja die Kostendämpfung wieder im Vordergrund steht und die Strukturreform, also die Veränderung unseres Gesundheitswesens, nicht im Vordergrund steht, so wie wir zunächst dachten. Auch wenn es einige Ansätze dazu gibt, so zum Beispiel, dass also die Kluft zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, also zwischen Praxis und Krankenhaus, etwas geschlossen wird, weil jetzt die Krankenhäuser auch vor- und nachstationär behandeln können. Oder auch darin, dass jetzt die Vergütung der Allgemeinärzte nicht mehr nur nach der Einzelleistung geht, sondern pauschaler, sodass sie dann eigentlich auch mehr Zeit haben müssten für ihre Patienten. Auch finden wir, ist es sicher ein Teil einer wirklichen Strukturreform, dass es eine Positivliste für Arzneimittel geben wird. Das heißt, Arzneimittel, die überprüft worden sind dahingehend, ob sie wirklich auch eine effektive Wirkung haben und andere nicht mehr verordnet werden können. Das sind so Strukturkomponenten, aber was die Patienten zunächst viel stärker merken werden, ist, dass sie einfach weniger bekommen. Sie bekommen beim Orthopäden, sagen wir mal, weniger Massagen und Krankengymnastik verordnet. Sie bekommen praktisch keine Salben mehr verordnet oder auch bei anderen Arzneimitteln wesentlich weniger. Und es wird auch, das ist jetzt angekündigt worden, viel seltener zu Kuren kommen. Auch da wird es Einschnitte geben. Das ist das, was Sie sofort merken.
Ist es so, wenn ich also jetzt gesund bin, zahle ich meinen normalen Krankenkassenbeitrag. Und dann, wenn ich krank werde, dann muss ich also noch mehr zahlen.
Das heißt, muss also, ich dazu bezahlen. Dann muss ich, bisher gab es ja Arzneimittel, die waren zuzahlungsfrei, ja, die in der Festbetragsregelung sind. In Zukunft muss ich auf jeden Fall mindestens 3 Mark für eine kleine Packung zuzahlen, für eine mittlere Packung 5 Mark und für eine große Packung 7 Mark.
Es gab ja so eine Untersuchung, die mal durch die Medien ging in Nordrhein-Westfalen, dass also für über 1 Million Mark Medikamente praktisch unbenutzt zurückgegeben wurden, irgendwo auf die Müllhalde kamen. Also dann scheint mir doch das sinnvoll zu sein, also wenn die Ärzte dann nicht so Großraumpackungen mit 100 Tabletten und mehr verschreiben, sondern eben so kleinere Packungen.
Ja, also das sind sogar Milliardenbeträge, in denen Medikamente weggeschmissen werden oder nicht benutzt werden. Und das liegt eben meines oder unserer Auffassung nach in erster Linie nicht an den Patienten, sondern an den Ärzten. Weil die sich einfach gemacht haben, schnell mal was verschreiben, nicht überprüft haben, ob auch der Patient erstens es wirklich braucht, zweitens es bereit ist zu nehmen, sind alle Nebenwirkungen mit ihm besprochen worden. Und da kommt jetzt genau das Problem, dass das in der Zukunft auch nicht anders wird.
Wie ist es dann, wenn ich ins Krankenhaus gehen muss, das sollte ich ja auch zuzahlen. Es war ja anfänglich so vorgesehen, dass man also da unbegrenzt dazu zahlen soll. Wie hat sich das jetzt erhöht und welche Grenzen wurden jetzt gezogen?
Also die Zuzahlung beträgt pro Tag 11 Mark, aber nur 14 Tage und das auch im ganzen Jahr. Das heißt, wenn jemand 2 oder 3 Mal ins Krankenhaus muss, dann ist beim 2. und 3. Mal diese Zuzahlung nicht dabei.
Jetzt noch abschließend die Frage, wie ist Ihre Einschätzung? Ist es so das Ende der Reform im Gesundheitswesen? Oder steht uns in den nächsten 2, 3 Jahren wieder weitere Änderungen bevor?
Also das ist mit Sicherheit nicht das Ende der Reform, aus zweierlei Gründen. Zum einen wird es jetzt vorübergehend zu einer Kostenbremse kommen. Und deswegen, wenn die wieder nicht mehr wirkt, die Kostenbremse, die Diskussion wieder losgehen, wo können wir sparen? Zum anderen ist es so, wenn man den EG-Binnenmarkt sieht, oder auch noch USA, Kanada und so weiter daraus hinausgehend, auch die Entwicklung in den skandinavischen Ländern, dann ist im Grunde weltweit in den entwickelten Ländern die Tendenz ganz stark im Moment dazu, das Gesundheitswesen abzubauen, um in der Krise, die ja auch weltweit ist, sozusagen Gelder frei zu bekommen.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht notwendig, um eine sinnvolle Reform des Gesundheitswesens zu erreichen?
Also das erst eine der wichtigsten Aufgaben wäre, dass wir eine Gebührenordnung bekommen für die Ärzteschaft, die sie nicht dazu verleitet, hemmungslos viel zu machen und die Menge der Leistung ständig auszuweiten. Das ist ja im Moment so. Ja? Das heißt, wir müssten eine einheitliche Honorierung haben für die im Krankenhaus und die in der Praxis und dann wäre schon mal nicht nur ein Kostenfaktor weg, ein kostentreibender Faktor, sondern auch die Medizin würde dann anders, wenn der Arzt nicht dauernd in dem Druck steht, möglichst viel machen zu müssen und zwar möglichst viel Technisches machen zu müssen.
Herr Beck, wir bedanken uns für das Gespräch. Und wenn im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr sich wieder was ändert, dürfen wir Sie sicherlich anrufen.
Gerne.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Januar 1993.
Die im Vorfeld geplanten Sendungen zum Jahrestag des Zweiten Golfkrieges müssen wohl seit gestern Abend um einige Fakten ergänzt werden. Fast genau vor 2 Jahren begannen NATO-Truppen, begleitet von einem riesigen Propagandaapparat, den Einmarsch in den Irak. Dafür herhalten mussten die großen Worte von der Demokratie und der Selbstbestimmung der Völker. Damals mussten die Alliierten, allen voran die USA, Kuwait von dem ach so schrecklichen irakischen Diktator Saddam Hussein befreien. Man mag zu Saddam Hussein stehen, wie man will, aber den Teufel mit dem Belzebub austreiben, das kann nicht gut gehen. Ergänzt werden muss nun der erneute Angriff von NATO und NATO-befreundeten Truppen gegenüber dem Irak. Gestern, am 23. Januar, starteten 100 US-amerikanische Flugzeuge und zerstörten Teile des Iraks. Französische Mirage-Flugzeuge standen in der Türkei bereit. Schon vor 2 Jahren fragte man sich, was der eigentliche Hintergrund dieses Krieges war. Und sehr schnell stellte sich heraus, dass es nicht um Demokratie und Freiheit ging, sondern um handfeste ökonomische und politische Interessen seitens der westlichen Industrieländer. Und auch heute stellt sich die Frage, was der Hintergrund des erneuten Angriffs gegen den Irak ist. Der Hamburger Politologe Karam Keller spricht davon, dass das Ziel des Angriffs von 1991 die Zerstörung des Iraks war, damit die USA in dieser Region Fuß fassen kann. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Auch die Blockade schaffte es nicht, die Struktur und den Staat Irak zu zerstören. Und so musste die USA neue Provokation des Iraks suggerieren und propagieren. Januar 1993. Während die Medien verbreiten, dass ein erneuter Einmarsch des Iraks in Kuwait stattgefunden hat, macht Karam Keller klar, dass die Iraker nach UNO-Bestimmungen noch bis zum 15. Januar zivile Geräte aus ihren früheren Stützpunkten abziehen dürfen. Eine UNO-Bestimmung vom Februar-März 1991. Es war also keine militärische Invasion, sondern vertraglich abgesicherter Materialabzug. Erst am 10. Januar hatten die Iraker unter Protest der UNO-Beobachter Waffen aus einem Munitionsdepot mitgenommen. Das Überfliegen des 32. Breitengrades wird als weitere Provokation des Iraks gewertet. Karam Keller meint, die Festsetzung des 32. Breitengrades ist eine willkürliche Regelung.
Wer hat diese Regelung geschaffen? Die ist weder ein Sicherheitsratsbeschluss, noch besteht irgendwelche völkerrechtliche Legitimität dafür, diese Linie zieht mitten durch den Irak hindurch und trennt keinerlei natürliche oder soziale Gebiete von den anderen, ist willkürlich gezogen von den USA und ihren NATO-Verbündeten. Es gibt im Irak auch keine schiitische Frage. Es gibt im Irak nicht die Bestrebungen, die suggeriert werden, dass die Schiiten im Süden einen autonomen Staat anstreben. Sie bekunden immer wieder ihren Willen, mit dem Rest der irakischen Bevölkerung zusammenzuleben. Außerdem ist es auch unrichtig, dass diese Linie, 32. Breitengrad, schiitischer von nicht-schiitischer Bevölkerung trenne. Vielmehr bestehen ganz andere strategische Überlegungen dahinter. Das ist erstens das Gebiet des Erdölreservoirs des Iraks, was offensichtlich dem Irak entzogen werden soll. Und zum anderen aber auch ist dies ein militärischer Bereich, den die USA mit ihren Verbündeten kontrollieren wollen.
Der jetzige Angriff kann als Fortsetzung zur Erreichung des Kriegszieles gewertet werden. Denn trotz der hohen Verluste des Iraks während des Krieges 1991, trotz der schlechten Versorgungslage hinsichtlich Lebensmittel, Schulen und Gesundheit ist es nicht gelungen, den Irak zu zerstören. Das soll jetzt nachgeholt werden. Der Staat Irak soll aufgeteilt und somit geschwächt werden.
Jetzt offensichtlich soll der Irak als eine staatlicher Größe zerstört, zersetzt werden, jetzt mit den Mitteln einer unmittelbaren Aggression, soll wahrscheinlich auch weiterhin aufgewiegelt werden, dass die Bevölkerung im Irak, im Süden des Iraks, die eine Mehrheit, die mehrheitlich schiitisch ist, gegen den andersgläubigen Rest der Bevölkerung aufgewiegelt werden. Nicht aber in dem Sinne, dass sie unabhängig werden, sondern in dem Sinne, dass sie sagen, wenn wir unsere Ruhe haben und wenn wir nicht weiter militärisch angegriffen werden, dann soll eben der Irak getrennt werden. Das ist die Überlegung hinter dieser militärischen Aggression. Ob die aufgeht, ist eine andere Frage.
Nach der Rolle von Saddam Hussein in diesem Krieg gefragt, antwortet Karam Keller folgendermaßen.
Die Entwicklung der letzten 2,5 Jahre haben auch hier die Unrichtigkeit der Medienmeldungen und der politischen Propaganda gezeigt, dass es im Irak keine Protestbewegung gegen den irakischen Staatspräsidenten gibt. Es gibt eine innere Opposition, aber es gibt eine nationale Einmütigkeit, dass die politischen Organisationen des Iraks bestehen bleiben, auch unter der jetzigen Führung. Immer wieder ist aus der inneren politischen Berichterstattung des Iraks die Verlautbarung gekommen, dass die inneren Widersprüche des Iraks oder die oppositionellen Einstellungen zu dem Regierungssystem unter dem jetzigen Staatspräsidenten eine Sache ist und die äußere Intervention eine andere. Und die politische Willensbildung im Irak hat dahin geführt und bewiesen, dass die irakische Bevölkerung sich um ihren Präsidenten jetzt schart, also um Saddam Hussein. Und niemand wurde von ihnen, von dieser Bevölkerung bestellt, um die politische Struktur zu verändern. Also das, glaube ich, ist so in letzter Zeit Fokussierung auf Saddam Hussein von der Presse hier inszeniert worden, um zu zeigen, als wollen die USA und ihre NATO-Verbündeten den Irakern helfen, ihren Regierungschef zu ändern. Dann möchte ich aber fragen, wie kann jetzt ein Politiker regieren, wenn nicht nur das Ausland gegen ihn ist, sondern auch die innere Bevölkerung. Also offensichtlich ist auch hier eine ganze Menge Manipulation in der westlichen Presse zu lesen.
Im Golfkrieg 1991 standen auch mehrere arabische Staaten auf der Seite der Kriegsalliierten, zum Beispiel Syrien, Saudi-Arabien, zum Beispiel Ägypten. Wie bewertet Karam Keller dies und wie sieht es heute mit dieser Allianz aus?
Diese Aggression, die 43 Tage gedauert hat, bis 28. Februar, haben diese angeblichen arabischen Alliierten aufgeschreckt. Weder Syrien noch Ägypten noch Marokko, die innerhalb dieser Allianz gestanden haben, haben damit gerechnet, dass die USA und ihre anderen 8 NATO-Verbündeten diesen Angriff mit dieser Brutalität und Barbarei führen. All diese Staaten haben sich distanziert davon und sagten, sie sind nicht gefragt worden in dem Krieg. Also sie sind benutzt worden als Namen arabischer Verbündete der USA, um einen brutalen Krieg in ihrem Namen zu führen, die sie nicht verantworten. Und keine dieser Staaten hat seitdem irgendeine Äußerung gemacht, die diesen Krieg, der damals stattgefunden hat, bejaht, sondern verurteilt. Das war nicht in ihrem Sinne. Und seitdem betonte die Presse dieser Staaten regelmäßig, dass sie keine militärischen Lösungen für den Irak, gegen den Irak unterstützen. Also der jetzige Krieg ist ein Krieg ausschließlich der USA, Englands und Frankreich, zumindest als Kriegstreiber, ohne irgendeine Legitimation von irgendeiner Macht. Ich möchte nur sogar unterstellen, dass selbst Saudi-Arabien und Kuwait, die möglicherweise Interesse daran hätten, die feudalen Strukturen in ihren Ländern zu behalten, damit auch die Herausforderung vom Irak, die vom Irak herauskommt, fernzuhalten. Auch diese Staaten würden einen Angriff in dieser Form nicht uneingeschränkt bejahen, weil das ja auch von der eigenen Bevölkerung in Saudi-Arabien oder in Kuwait so nicht geduldet wird. Also dieser Angriff, dieser letzte Angriff gestern und die mögliche Eskalation kann auf kein arabisches Konto zurückgeführt werden.
Ob arabische Eliten und Herrscher sich nur benutzt fühlen oder ob sie nicht auch ihr eigenes Süppchen gekocht haben, kann diskutiert werden. Was aber zweifelsfrei ist, ist, dass die Regelung des 32. Breitengrades eine künstlich geschaffene Provokation ist und sie dient der Vorbereitung der Aufteilung des Iraks. Und zweifelsfrei ist auch, dass die USA nicht auf der Seite des irakischen Volkes steht und mit ihm gemeinsam den Diktator stürzen will. Das ist nur das humanitäre Mäntelchen und genauso verlogen wie die angeblichen Friedensbemühungen in Somalia. Morgen findet vor dem Staatssicherheitsgericht in Diyarbakir in der Türkei zum dritten Mal der Prozess gegen den freien Mitarbeiter von Radio Dreieckland, Stefan Waldberg, statt. Eine Prognose über das Ergebnis des Prozesses ist nicht möglich. Nur öffentlicher Druck ermöglicht, dass Stefan mit der Delegation mit nach Deutschland zurückfliegen kann. Heute fand in Frankfurt vor dem türkischen Konsulat eine Kundgebung statt mit anschließender Übergabe eines Protestschreibens. Am Telefon ist jetzt einer der Organisatoren der Kundgebung und zunächst einmal die Frage an dich, welche Gruppe hat diese Kundgebung organisiert und was arbeitet ihr inhaltlich?
Hallo, die Gruppe ist der Arbeitskreis gegen den Kurdenprozess und der befasst sich als Aufhänger mit dem Kurdenprozess und unsere Aufgabe ist eigentlich eher, gegen die imperialistischen Machenschaften der BRD vorzugehen und dafür ist der Prozess ganz gut geeignet, weil auch die BRD in der Türkei sehr präsent ist mit ihren Waffenlieferungen, mit ihrer politischen und moralischen Unterstützung und das Ganze alles nicht passieren würde in Kurdistan ohne die deutsche Unterstützung. Und mitgemacht haben sonst noch die Freunde und Freundinnen des kurdischen Volkes Mainz-Wiesbaden und Gießen.
Wie sah denn die Aktion heute denn genauer aus?
Wir hatten am Wochenende mit Flugblättern aufgerufen, zu einem Treffpunkt vor der Uni, haben da einen kurzen Beitrag gebracht, worum es überhaupt geht, wer ist Stefan Waldberg und was hat die BRD damit zu tun und haben uns dann gesammelt, wir waren ca. 50 Leute und sind gemeinsam zum türkischen Konsulat gegangen. Da war die Polizei gerade dabei, die Absperrung fertig zu machen und haben dort erst öffentlich die Protestresolution vorgelesen. Und wollen sie dann übergeben, jedoch hat uns ein Konsulatsangestellter gesagt, sie wären leider nicht in der Lage, uns einzulassen oder die Resolution persönlich in Empfang zu nehmen. Wir sollten sie gefälligst in den Briefkasten werfen.
Wie wertet ihr denn diese Reaktion des türkischen Konsulats?
Wir haben das erwartet. Wir waren sicher, dass sie uns nicht reinlassen will.
Ja, sie hätten ja freundlicherweise euch auch noch die Hand schütteln können und es als Alibi-Aktion dann abtun können.
Ja, sie haben so gemacht, als ob sie gar nicht da wären eigentlich. Sie haben Fenster und Türen zugemacht und waren nur über diese Sprechanlage erreichbar.
Mhm. Kannst du noch was zum Inhalt dieses Protestbriefes sagen?
In dem Protestbrief haben wir die sofortige Freilassung von Stefan Waldberg gefordert und weiterhin die freie Informationsgewinnung und Verbreitung und eine Einstellung der Morde und Bedrohung der Verfolgung und Verfolgung von Journalisten in Türkei und Kurdistan. Und danach kamen halt noch Redebeiträge, genaueres über Stefan Waldberg und über die Lage in Kurdistan überhaupt. Und dann noch, was die BRD damit zu tun hat. Und danach war noch Gelegenheit, dass die Kurden aufrufen konnten oder informieren konnten zu dem Beginn des Hungerstreiks, der erst am 24. in Brüssel anfängt. Und da wurde noch eine Resolution vorgelesen, eine kürzere, weil an Weihnachten wurde ein türkisch-kurdischer Verein überfallen, sehr wahrscheinlich vom türkischen Geheimdienst. Das wurde dann auch noch da verlesen.
Gut, dann danke ich dir erstmal für deinen Bericht und spätestens am Freitag, also morgen im Info, wird dann auch das Ergebnis des Prozesses gegen Stefan bekannt gegeben. Tschüss.
Tschüss.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Januar 1993.
Vor einigen Tagen berichteten wir von der Verhaftung der Bremerhavener Lehrerin Gönül Baki in der Türkei. Frau Baki kam 1980 im Auftrag der türkischen Regierung in die BRD, um sich am Goethe-Institut als Lehrerin ausbilden zu lassen. Nach ihrem Eintreffen in der BRD gab es in der Türkei einen Putsch, der sie veranlasste, hier zu bleiben. Inzwischen hat sie die deutsche Staatsangehörigkeit. Seit 12 Jahren lebt sie nun hier in der BRD und besuchte Ende des Jahres erstmalig wieder Verwandte in der Türkei. Bei ihrer Rückreise wurde Frau Baki auf dem Istanbuler Flughafen verhaftet und mit der Begründung, staatsfeindlich aktiv gewesen zu sein, festgehalten. Zwar musste sie nur einen Tag auf der Polizeistation verbringen, ihr wurde aber der Pass abgenommen, sodass sie nicht ausreisen kann und seit dem 5. Januar festsitzt. Sie hat diese Zeit genutzt, um entlastendes Material in der Türkei zusammenzusuchen. Die Vorwürfe beziehen sich nämlich auf eine regierungsfeindliche Demonstration im Jahr 1985 in Nevşehir. Da Frau Baki aber seit 1980 nicht mehr in der Türkei war, dürfte es ein leichtes sein, diesen Vorwurf zu entkräften. Inzwischen geht aus der Akteneinsicht der konkrete Vorwurf hervor. Dazu Frau Kröger von der GEW Bremen.
Ihr wurde, oder in der Akte waren also Vorwürfe gegen sie registriert, nämlich einmal Mitgliedschaft in einer türkischen kommunistischen Partei und zum anderen soll sie im Ausland Äußerungen gegen die türkische oder gegen die Türkei gemacht haben. Mhm. Und zwar vor dem 12. September 1980. Und der Staatsanwalt hat ihr also bestätigt, dass es keine Beweise für diese Vorwürfe gibt und dass außerdem ja der Paragraph 141 des türkischen Strafgesetzbuches, nachdem die Mitgliedschaft in der türkischen kommunistischen Partei wohl anders oder als Delikt eingestuft wurde, dass der ja aufgehoben worden ist und auch von daher, also selbst wenn dieser Vorwurf sich bestätigt hätte, nichts mehr gegen sie unternommen werden könnte.
Gestern konnte Frau Baki ein Einstellungsurteil vor der Oberstaatsanwaltschaft bewirken. Jetzt versucht sie über die Polizei ihre Ausreise zu bewirken. Ein Haken bleibt jedoch. Möglicherweise wird von Seiten der Regierung Widerspruch eingelegt und damit ihre Ausreise verhindert. Vor 2 Tagen hatten wir die Gelegenheit, mit Frau Baki, derzeit in Ankara, zu telefonieren.
Also es geht mir überhaupt nicht nur gut. Alles ist so unsicher und ich habe Angst und ich fühle mich sehr unruhig und genervt. Ne? Wegen meiner Tochter auch, die ist ganz alleine da in Deutschland. Und meine Klasse, also meine Arbeit hat angefangen. Mhm.
Haben Sie denn den Eindruck, Sie werden beobachtet oder kontrolliert stärker?
Ich glaube schon.
Die stärkeren Kontrollen verunsichern Frau Baki und sind ein Teil der Schikane gegen Sie.
Und ich fühle mich sowieso ungerecht behandelt. Ja. Ne? Ich habe mich immer für Völkerverständigung eingesetzt eigentlich und für Muttersprachenunterricht der ausländischen Kinder, ne? Mhm. Und auch für Türkischunterricht und die Kulturen sollten ja nicht zerstört werden und das sollte ja nicht positiv sein.
Ja, ja.
Normalerweise, ne? Und deshalb, ich weiß nicht, Warum, wieso, weshalb? Ich vermute nur, dass jemand über mich ärgerlich war und hat was Falsches gesagt und gemacht. Ne?
Auf die Frage, wie die Verhörsituation auf der Polizeistation war, winkt sie mit folgenden Worten ab.
Es wäre gut, wenn wir jetzt im Moment darüber nicht
reden. Ja, gut. Der türkische Geheimdienst, die Polizei, hat das Ohr sozusagen am Munde des Volkes. Die weitere Entwicklung der Situation von Frau Baki werden wir im Auge behalten.
Wir haben jetzt festgestellt, dass wir uns doch ein bisschen in Zeitnot befinden und haben deswegen beschlossen, dass wir diesen Beitrag, das Interview mit dem kurdischen HEP-Abgeordneten jetzt nicht mehr bringen können, sondern dass wir das auf nächsten Donnerstag legen und dass wir jetzt mit dem Beitrag über die Auseinandersetzung out of area fortführen.
Nach monatelangen Auseinandersetzungen haben sich CDU, CSU und FDP am Mittwoch in Bonn darauf verständigt, dass deutsche Soldaten erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik nicht nur bei den sogenannten UN-Blauhelm-Missionen tätig werden können, sondern auch bei weltweiten Kampfeinsätzen im Rahmen der NATO, der Westeuropäischen Union und der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE. Eine dafür erforderliche Ergänzung des Grundgesetzartikels 24 wird schon an diesem Freitag im Bundestag in erster Lesung behandelt und dann als Grundlage für Verhandlungen mit der SPD dienen. Das Kompromisspapier der Regierungskoalition nennt drei Fälle zukünftiger Bundeswehreinsätze, wobei sich die ersten beiden mit den friedenserhaltenden und sogenannten friedensherstellenden Maßnahmen auf Grundlage der Charta Vereinten Nationen befassen, während es im dritten Fall um den Einsatz der deutschen Streitkräfte im Bündnisrahmen geht. Während sich die Regierung über den Abschluss der Verhandlungen freute, spricht die SPD von einer Provokation. Nach Auffassung der SPD sind nun nach der neuen Vereinbarung auch Interventionen im Rahmen von NATO und WEU möglich, auch ohne, dass es eine Ermächtigung durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gibt. Diese Kritik ist zwar richtig, aber es macht die Sache, nämlich den Einsatz von der Bundeswehr weltweit auch nicht besser, wenn der UNO-Sicherheitsrat, in dem im Wesentlichen die führenden imperialistischen Mächte das Sagen haben, seinen Segen dazu gibt. Mit der jetzigen Vereinbarung ist ein vorläufiger Höhepunkt erreicht einer Auseinandersetzung, die mit Beginn der Regierungskoalition der CDU-FDP, also Anfang der 80er Jahre, anfing über die Möglichkeit des Einsatzes der Bundeswehr in fernen Ländern. Seit Antritt der Kohl-Regierung Anfang der 80er Jahre versucht die CDU, Einsatz von Bundeswehr in anderen Ländern ideologisch, politisch und schließlich verfassungsmäßig abzusichern. Verschärft angetrieben wurde die Diskussion Ende der 80er Jahre unter dem Stichwort der Out-of-Area-Einsätze. Militärs und Politiker aus den Kreisen der CDU versuchten nach Beendigung des Kalten Krieges und speziell nach Aufstellung der deutsch-französischen Brigade, das inzwischen zum Eurocorps angewachsen ist, die Debatte auf die Spitze zu treiben. Das sogenannte Eurocorps steht für die Entwicklung eines europäischen Pfeilers der NATO und somit für ein schrittweises Abkoppeln von den USA. Sollte die Wiederbelebung der westeuropäischen Verteidigungsunion WEU Sinn haben, musste auch die Bundesrepublik bereit und in der Lage sein, etwa an schnellen Eingreiftruppen teilzunehmen. Weiteren Auftrieb erhielten die Befürworterinnen weltweiter Bundeswehreinsätze durch den Anschluss der DDR, nachdem die BRD sich als ganz normale Großmacht darzustellen versuchte. Es geht auch politpsychologisch um die Überwindung der Beschränkungen, die Deutschland nach dem Krieg von den alliierten Siegermächten mit gutem Grund auferlegt wurden. Unabhängig von den jetzigen Vereinbarungen wird schon seit längerem an konkreten Einsatzplanungen für die Bundeswehr weltweit gedacht. Schon am 15. Dezember hat Volker Rühe das neue Bundeswehrkonzept bis zum Jahre 2006 vorgestellt. Dreh- und Angelpunkt dieses neuen Konzeptes sind die sogenannten Krisenreaktionsstreitkräfte, zu denen insgesamt 7 Heeresbrigaden, 2 Jagdstaffeln der Luftwaffe sowie das Gros der Marine, unter anderem 6 Fregatten und Zerstörer, 15 Minenabwehreinheiten, eine Jagdbomberstaffel der Marineflieger und 8 U-Boote gehören sollten. Langfristig sollen bis zu 20.000 Soldaten für internationale Kriseneinsätze ausgebildet werden. Die vom Heer zu stellenden Soldaten werden eine praktische und moderne persönliche Ausrüstung mit Kunststoffhelm, leichtes Gewehr sowie eine für alle Klimazonen geeignete Bekleidung erhalten. Die luftbeweglichen Verbände des Heeres gewinnen an Bedeutung. Sie werden unter dem Kommando luftbeweglicher Kräfte durch einen Divisionsstab zusammengefasst. Während so immer mehr Hürden für uneingeschränkte weltweite Einsätze der Bundeswehr fallen, wird jetzt sogar der Einsatz der Bundeswehr an der Oder-Neiße-Grenze geprüft. Innenminister Seiters benötigt etwa 4.600 zusätzliche Beamte, da er plant, den Grenzschutz an den Ostgrenzen erheblich zu verstärken. Eine 4- bis 6-wöchige Einweisung wurde angeblich ausreichen, damit Soldaten oder ehemalige Soldaten als polizeiliche Hilfskräfte zur Verstärkung der Grenzüberwachung eingesetzt werden können. Selbst wenn nicht geschlossene Verbände der Bundeswehr dem BGS unterstellt werden, sondern nur einzelne Soldaten, werden auch in diesem Bereich ungeheure Fakten geschaffen. Wie reagiert aber die Friedensbewegung auf diese Entwicklung? Die Friedensbewegung bzw. das, was von ihr geblieben ist, sah in der Auseinandersetzung und die weltweiten Bundeswehreinsätze bisher hilflos aus. Zwar gab es vereinzelte Initiativen zu einer bundesweiten Kampagne, hingegen ist es bisher nicht gekommen. Dabei stehen die Chancen für eine solche gar nicht schlecht. Nach einer Umfrage des Spiegels vom Juni 92 waren zwar inzwischen 44% der Befragten für Blauhelmeinsätze mit Bundeswehrbeteiligung, Kampfeinsätze, das also, was jetzt im Fall Somalia durchgedrückt werden soll, lehnten hingegen 86% der Befragten ab. Dies ist nach 5 Jahren Berieselung durch die einheitlich für die Ausweitung des Bundeswehreinsatzes argumentierenden Medien ein für die Regierung schlechtes Ergebnis.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Januar 1993.
Und das war's an Informationen. Und jetzt ganz kurz zu den Veranstaltungen für heute und die ganze Woche.
Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion.
Arbeiter, Bauern, nicht die Gewehre, nicht die Gewehre zur Hand. Zerschlag die faschistische Räuberheere. Lasst eure rote Mauer erreicht, auf jede Lande, auf jeden Verdruck.
Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik.
Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik.
Steh auf, Arthur, heute ist Revolution. Ist eine Ausstellung über die Revolutionstage in Berlin 1918-1919. Sie wird vom 19.01. bis 11.02. im Vorderhaus der Fabrik in der Habsburger Straße 9 in Freiburg gezeigt. In 130 Fotografien und Texttafeln werden die Arbeits- und Lebensbedingungen von Frauen, Männern und Jugendlichen in den ersten 2 Jahrzehnten dieses Jahrhunderts gezeigt, sowie auch die revolutionären und konterrevolutionären Ereignisse der Jahre 1918 und 1919 in Berlin dargestellt. Die Ausstellung besteht aus den Themenbereichen Chronologie der Ereignisse in Berlin, Frauen und Widerstand, Lohnarbeit, Leben und Hunger, Wohnsituation, Arbeiterinnen, Jugend und Bewegung. Es geht darum, mit der Bebilderung und der Beschreibung von Widerstand und Kämpfen, von Rebellion und versuchter Revolution, der Stromlinienförmigkeit heutiger Geschichtsschreibung etwas entgegenzusetzen. Historische Fakten, die einer Entwicklung bis zum heutigen Tag zuwiderlaufen, werden daher, wenn möglich, unterdrückt, sollen verschwinden aus der Beschreibung und aus dem Bewusstsein. Die Geschichtsschreibung in Deutschland ist heute hauptsächlich bestimmt von der Wiedervereinigung der BRD und der DDR zum neuen Großdeutschland. Die Bilder der Ausstellung sprechen für sich. Die aktuelle Geschichtsumschreibung soll in den Veranstaltungen, die die Ausstellung begleiten, problematisiert werden. Die AG Gerhard Bögelein aus Neumünster, Erich Kubi und Gertrud Müller werden in ihren Veranstaltungen die aktuellen Zusammenhänge von ihrem jeweiligen Standpunkt darstellen.
Also jetzt wird es noch zwei kleine Veranstaltungshinweise geben. Und zwar ist heute Abend um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum das Dezemberplenum der Linken Liste. Dort ist eine Diskussion angesetzt, mit der also lautet, welchen Beitrag kann die Stadt Freiburg leisten gegen Rassismus, Antisemitismus und Ausländerhass. Das geht, bezieht sich auf eine Initiative der Linken Liste, die zum 25.01. auch eingeladen haben, um zum gleichen Thema, also verschiedene Organisationen eingeladen haben, um halt zum gleichen Thema eine Diskussion und halt auch eine Aktion dann zu entwickeln. Das andere ist eine Veranstaltung, die aber gar nicht in Freiburg stattfindet. Eine Veranstaltung mit dem Titel Widerstand ist Menschenrecht am Freitag, dem 15. Januar, also morgen um 20 Uhr im Haus der Studierenden in Heidelberg, und da wird es gehen, da werden zwei ehemalige Gefangenen aus der RAFN, aus dem antiimperialistischen Widerstand reden, nämlich Günter Sonnenberg und Lüdger Hornstein. Das Ganze aber morgen in Heidelberg. Und das war's für heute vom Info.
Ja, wir verabschieden uns bis nächsten Donnerstag, früher als normal. Ja. Und das war's.
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Marschierst, dann möchte ich. Adam.
dann möchte ich eine Bombe sein und einfach explodieren. Und wenn alle Leute Hilfe schreien, dann würde was passieren. Manchmal möchte ich zerplatzen und laut knallen. Und alles, was nicht stimmt, würde auseinanderfallen. Manchmal möchte ich eine Bombe sein und einfach explodieren. Wenn alle Leute Hilfe schreien, dann würde was passieren. Manchmal möchte ich zerplatzen und laut knallen. Und alles, was nicht stimmt, würde auseinanderfallen.